Selma Lagerlöf berichtet uns von der wundersamen Reise des Nils Holgersson mit den Wildgänsen. Ja, was ist denn das? Die ganze Landschaft bleibt nicht mehr an ihrem Platz, sondern beginnt zu laufen. Nils schaut ihr verblüfft nach. Es ist Sonnabend, der 18. Juni. Jetzt, wo Nils Holgersson selbst über das Land hinflog, von dem der alte Lappe erzählt hatte, musste er an diese Geschichte denken. Der Adler hatte ihm gesagt, dass der flache Küstenstrich, der unter ihnen ausgebreitet lag, Västerbotten sei und dass die blauen Bergkuppen weit hinten im Westen in Lappland lägen. Schon allein das Bewusstsein, nach all der Angst, die er während des Waldbrandes ausgestanden hatte, wieder wohlbehalten auf Gorgos Rücken zu sitzen, war ein Glück, aber die Reise selbst war auch wunderbar schön. Am Morgen war Nordwind gewesen, aber jetzt hatte sich der Wind gedreht, so dass sie mit ihm flogen und keinen Zug spürten. Der Flug war so gleichmäßig, dass es zuweilen schien, als stünden sie ganz still in der Luft. Der Junge hatte das Gefühl, als schlage der Adler fortwährend mit den Flügeln, ohne vom Fleck zu kommen. Und doch war unter ihnen alles in Bewegung. Die ganze Erde und alles darauf glitt langsam rückwärts. Die Wälder, die Häuser, die Wiesen, die Zäune, die Elfe, die Städte, die Schäreninseln, die Sägewerke, alles war auf der Wanderschaft. Er überlegte, wohin das wohl alles wollte. War es müde geworden, so hoch im Norden zu wohnen, und wollte es südwärts ziehen? Zwischen all dem, was sich bewegte und gen Süden zog, sah er nur eins, was stillstand, und das war ein Eisenbahnzug. Er stand gerade unter ihnen, und es ging dem Zug genau wie in der Gorgo. Er konnte nicht vom Fleck kommen. Die Lokomotive spie Rauch und Funken aus, bis oben hinauf zu dem Jungen konnte man hören, wie die Räder auf den Schienen rasselten, aber der Zug rührte sich nicht. Die Wälder glitten an ihm vorbei, die Bahnwärterhäuschen glitten daran vorüber, Schlagbäume und Telegraphenstangen glitten vorüber, aber der Zug stand still. Ein breiter Elf mit einer langen Brücke kam ihm entgegen, aber der Elf und die Brücke glitten ohne die geringste Schwierigkeit unter dem Zuge durch. Schließlich kam ein Bahnhof dahergelaufen. Der Stationsvorsteher stand mit seiner roten Fahne in der Hand auf dem Bahnsteig und glitt ganz langsam an den Zug heran. Als er die kleine Fahne schwenkte, entsandte die Lokomotive einige Rauchwirbel in die Luft, die noch schwärzer waren als vorher, und pfiff jämmerlich, als wollte sie sich darüber beklagen, dass sie nicht vorwärts kommen könne. Aber im selben Augenblick fing sie an zu gehen. Ebenso wie der Bahnhof und all das andere glitt sie südwärts dahin. Der Junge sah, wie die Wagentüren geöffnet wurden und die Reisenden ausstiegen, während sie sich sowohl der Zug als auch die Reisenden in südlicher Richtung weiter bewegten. Da aber wandte Nils Holgersson seine Augen von der Erde ab und versuchte gerade auszusehen. Er hatte ein Gefühl, als werde er ganz schwindlig, wenn er diesen wunderlichen Eisenbahnzug ansah. Als jedoch der Junge eine Weile dagesessen und eine kleine weiße Wolke angestarrt hatte, wurde er auch davon müde und sah wieder hinunter. Noch immer war es, als wenn er und der Adler sich nicht bewegten, während alles andere südwärts sauste. Wie er so auf dem Rücken des Adlers saß und zu seiner Unterhaltung nichts anderes hatte als seine eigenen Gedanken, schien es ihm spaßhaft zu denken, wie es wohl sein würde, wenn ganz Westerbotten in Bewegung geriet und gen Süden zog. Wenn nun das Feld, das gerade in diesem Augenblick unter ihm dahinglitt, und das wohl eben erst bestellt war, denn er konnte nicht einen einzigen grünen Halm darauf erblicken, nach der Südseite in Schonen hinuntersauste, wo der Roggen um diese Zeit schon Ähren angesetzt hatte. Die Tannenwälder sahen hier oben ganz anders aus. Die Bäume standen weit auseinander, die Zweige waren kurz, die Nadeln waren fast schwarz. Viele Bäume waren an den Wipfeln verdorrt und sahen krank aus. Die Erde unter ihnen war mit alten Stämmen bedeckt, die wegzuschaffen sich niemand die Mühe gemacht hatte. Wenn nun ein solcher Wald so weit käme, dass er den Kohl morden sehen konnte, da würde er sich gewiss sehr ärmlich vorkommen. Und der Garten, den er jetzt unter sich sah, es waren schöne Bäume darin, aber weder Obstbäume noch edle Linden und Kastanien, nur Ebereschen und Birken. Es waren schöne Büsche darin, aber weder Goldregen noch Flieder, nur Faulbäume und Holunder. Gemüsebeete waren auch da, aber sie waren noch nicht umgegraben und bepflanzt. Wenn nun so ein Küchengarten ganz nach einem Schlossgarten in Sörmland angefahren käme, da würde er sich sicher von sich selbst denken, dass er nichts weiter sei als eine Einöde. Oder die Wiese dort, die mit so vielen kleinen grauen Scheunen bedeckt war, dass man glauben sollte, die halbe Erde sei zu Bauplätzen geworden. Wenn die nach der Ostgötterebene hinuntertriebe, da würden alle Bäume dort unten wahrlich große Augen machen. Aber wenn das große Moos, das nun unter ihm lag, ganz mit Fichten bewachsen wäre, die nicht steif und kerzengerade daständen wie in gewöhnlichen Wäldern, sondern buschige Zweige und üppige Kronen hätten und sich in anmutigen Gruppen auf dem schönsten Teppich aus weißem Rentiermoos aufgestellt hätten, wenn dieses Moos dann den Weg nach dem Urwitklosterpark hinab einschlüge, da würde der prächtige Park schon einräumen müssen, dass er seinesgleichen gefunden habe. Und wenn die hölzerne Kirche da unten unter ihm, mit ihrem mit rotem Holz begleiteten Wänden, mit dem bunt bemalten Glockenturm und mit einer ganz kleinen Stadt von grauen Kirchenbuden daneben, an einer der gotländischen Kirchen mit ihren dicken Ziegelsteinmauern vorbeigesaust kämen. Die mussten einander wirklich viel zu erzählen haben. Aber der Stolz und die Ehre der ganzen Landschaft waren die gewaltigen, finsteren Elfe mit mächtigen Tälern voll von Höfen, ihren Unmengen von Bauholz, ihren Sägewerken, ihren Städten mit dem Gewimmel von Dampfschiffen an den Mündungen. Ließ sich so ein Elf unten im Lande blicken, so würden alle Bäche und Elfe südlich vom Dalelf vor Scham in die Erde versinken. Und wenn eine so unermesslich große Ebene, die so gut gelegen und so leicht zu bebauen war, vor den Augen der armen Bauern ins Marland dahergeglitten käme, da würden sie von ihren mageren Grundstücken und den kleinen steinigen Äckern herbeigestürzt kommen, um sie zu roden und zu bestellen. Etwas aber war da, woran diese Landschaft reicher war als alle anderen, nämlich an Licht. Die Kraniche schliefen stehend auf den Mooren, die Nacht musste gekommen sein, aber das Licht war noch da. Die Sonne war noch nicht südwärts gewandert wie alles Übrige. Dahingegen war sie nun so weit nach Norden gegangen, dass sie dastand und ihm gerade ins Gesicht schien. Und sie schien gar nicht die Absicht zu haben, über Nacht noch bis an den Horizont hinabzusinken. Wenn dieses Licht und diese Sonne auf Westerwemmenhög herabschienen, das würde etwas für den Häusler Holger Nielsen und seine Frau sein, ein Arbeitstag, der 24 Stunden lang war.